lese, ich lese, ich höre Musik, ich höre Musik. Ich lese gute Bücher, ich höre gute Musik.
Gute, spannende und lehrreiche Bücher und Musik auf Deutsch für Kinder.
War gut.
Herzlich willkommen zum Podcast Kinderbücher Musik. Ich bin Adrian Plitzke und im Studio ist auch Eva Mura.
Hallo Adrian.
Eva, wir stellen ja meistens Kinderbücher vor von deutschen Autoren und Autorinnen, speziell geschrieben für deutsch sprechende Kinder, weil die Sprache ja wichtig ist, Gott, für Kinder, die aufwachsen, die die Sprache erlernen müssen. Ab und zu aber haben wir auch fremdsprachige Autoren. Wir hatten das auch schon vorher, aber nur so nebenbei. Und heute wollen wir uns ganz bestimmt auf diesen einen amerikanischen Autor konzentrieren. Nicht mehr am Leben. Sein Name ist Theodor Geisel. Klingt sehr deutsch.
Zwar kennt ihn niemand.
Nein, zwar kennt ihn niemand. Er hat unter einem Pseudonym geschrieben und dieses Pseudonym lautet Dr. Seuss. Oder viele sagen Dr. Seuss. Hat einen deutschen Ursprung. Seuss, weil Theodor Geisel hat deutsche Vorfahren.
Also beide Großväter waren aus Bayern und interessanterweise sind die quasi getrennt nach Amerika ausgewandert, nach Springfield. Und dort war eine sehr große deutschsprachige Gemeinde und die meisten Kinder dort und auch noch die Enkelkinder sind deutschsprachig aufgewachsen bis zur Schule. Und das hat sich erst dann am Ende des Ersten Weltkrieges geändert, als quasi Deutsch mit Deutschland, mit dem Krieg in Verbindung gebracht wurde und es verpönt war, Deutsch zu sprechen. Aber also bis zur Schule, bis zur Grundschule sind die Kinder im Grunde deutschsprachig aufgewachsen. Und so auch eben Theodor Geisel.
Wir haben ja ihn nicht ausgesucht deswegen, weil er deutsche Vorfahren hat, sondern für mich sind es zwei wichtige Argumente. Und zwar ist er ein Sprachvirtuose, hat ja fast alle seine Bücher in Gedichtform geschrieben. Und der zweite Faktor ist, dass er ein sehr, sehr erfolgreicher Autor war. Ich glaube, er hat mittlerweile 600 Millionen Bücher verkauft. Unwahrscheinlich viele Bücher. Nicht nur in Amerika bekannt, natürlich auch in vielen anderen Ländern der Welt. Seine Bücher wurden in 20 Sprachen übersetzt, darunter auch auf Deutsch.
Das stimmt, wobei die deutschen Übersetzungen erst relativ spät gekommen sind und teilweise dann auch lang vergriffen waren und jetzt neu übersetzt wurde. Weil ich denke mir, also so wie du gesagt hast, er ist ein genialer Wortkünstler. Ich habe ihn ja zuerst auf Englisch gelesen und das ist einfach genial, was er mit Sprache macht für Kinder. Und das ist wahnsinnig schwer zu übersetzen.
Ja, und das ist das Interessante heute. Wir haben zwei Bücher hier, oder du hast zwei Bücher mitgebracht. Das eine ist Grünes Ei mit Speck und das andere der Lorax, beide von Dr. Seuss. Und das finde ich jetzt spannend, wie die Übersetzung gelungen ist.
Mhm. Möchtest du etwas hören?
Ja, bevor wir aber die deutsche Version uns anhören, würde ich gerne vielleicht die englische Version noch hören. Nehmen wir als Beispiel vielleicht Grünes Ei mit Speck. Der englische Titel Green Eggs and Ham. Interessanterweise sind es im Englischen mehrere Eier und nicht nur eins. Aber ist ja egal. Fangen wir mal hier einfach wo in der Mitte an. Would you like them in a house? Would you like them with a mouse? I do not like them in a house. I do not like them with a mouse. I do not like them here or there. I do not like them anywhere. I do not like green eggs and ham. I do not like them, same I am. Would you eat them in a box? Would you eat them with a fox? Not in a box, not with a fox, not in a house, not with a mouse. I would not eat them here or there. I would not eat them anywhere. I would not eat green eggs and ham. I do not like them, same I am. Das ist also die englische Version von Green Eggs and Ham. Nun die deutsche, Eva.
Also das Sam wird zum Jack.
Aha.
Magst du es vielleicht hier im Haus, in Gesellschaft einer Maus? Ich mag es nicht, auch nicht im Haus. Auch nicht am Tisch mit einer Maus. Ich mag's nicht hier, ich mag's nicht da. Ich mag es nirgends. Ist das klar? Ich hasse grünes Ei mit Speck. Ich hasse es. Du, jetzt kommt Jack. Dann vielleicht mit einem Fuchs in der Kiste, so zum Jux. Nicht zum Jux mit einem Fuchs. Nicht im Haus mit einer Maus. Ich mag's nicht hier, ich mag's nicht da. Ich mag es nirgends. Ist das klar? Ich hasse grünes Ei mit Speck. Ich hasse es. du jetzt kommt Jack.
Eigentlich ein ganz einfacher Trick. Man ändert den Namen zum Beispiel, den Hauptcharakter, einer der Hauptcharakteren, und dann läuft das alles ganz leicht von der Zunge. Also ich würde sagen, eine gelungene Übersetzung. Was meinst du?
Also auf lange Strecken ja. Es geht sich nicht überall so schön aus, wie bei dem Beispiel, das wir jetzt vorgelesen haben. Aber ich denke mir, was man mit einer Übersetzung von Wortspielen machen kann, ist es gut gelungen. Sie haben auch in der Übersetzung die Originalzeichnungen verwendet. Da passiert es dann manchmal, dass es nicht so ganz übereinstimmt, was ja bei den Original Dr. Seuss Büchern ganz, ganz wichtig war, worauf er sehr viel Wert gelegt hat, dass die Bilder immer über zwei Seiten gehen und quasi der Text und die Bilder zusammengehören. Und das ist bei der Übersetzung natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn man kleine Dinge ändern muss, wie zum Beispiel Fox and Box wird zum Jux und Fuchs. Und das ist eine kleine Änderung zum Beispiel. Ja. Aber vom Wortspiel her passt es natürlich perfekt.
War das wahrscheinlich auch der Grund, warum diese Bücher lange Zeit nicht in deutscher Sprache erhältlich waren? Also ich kannte Dr. Seuss überhaupt nicht, erst als ich nach Australien kam, vor ein paar Jahrzehnten. Also könnte das der Grund sein, dass es zu schwierig war oder nicht einfach genug war, ihn einfach so zu übersetzen?
Ja, ich bin überzeugt davon. Es hat frühere Übersetzungen gegeben, so in den 70er Jahren, aber die sind alle ausverkauft, waren Jahrzehnte nicht mehr erhältlich. Und erst jetzt mit diesen neuen Übersetzungen, glaube ich, rückt er in das Bewusstsein im deutschsprachigen Raum.
Dr. Seuss ist ja in das Bewusstsein gerückt der deutschsprachigen Kinder oder des deutschsprachigen Publikums mit den Spielfilmen, die in den letzten paar Jahren ins Kino kamen. Zum Beispiel How the Grinch Stole Christmas mit Jim Carrey als Hauptdarsteller oder Cat in the Hat mit Mikey Myers. Aber davor wusste niemand was davon. Was ich noch interessant finde an Dr. Seuss ist, dass er überhaupt keinen Anspruch erhebt auf Werte in seinen Geschichten. Also es geht ihm nicht darum, irgendwelche Botschaften zu überbringen. Vielleicht das mit dieser Weihnachtsgeschichte geht es um Materialismus natürlich, um Geschenke. Aber damit hat sich's schon fast. Ihm war es nicht wichtig, dass Kinder dadurch irgendeine Botschaft erhalten, sondern es ging ihm hauptsächlich um die Sprache. Und ich glaube, seine Bücher sind ja auch in erster Linie für kleine Leser.
Da muss ich dir widersprechen.
Ja?
Ja. Also du hast natürlich vollkommen recht mit, dass ganz viele Bücher für Leseanfänger geschrieben wurden, ganz bewusst. Also er wurde damit beauftragt, Bücher für Leseanfänger zu schreiben. Zum Beispiel, weißt du, wie Green Eggs and Ham zustande kam?
Nein.
Es war eine Wette. Der Verleger hat mit ihm gewettet, dass er es nicht schafft, ein Buch für Kinder zu schreiben mit 50 Wörtern. Und das war eine 50-Dollar-Wette. Und er hat es geschafft. Und das war eben Green Eggs with Ham. Und auch ein anderes Buch, das für
Leser... Also 50 verschiedene Wörter oder 50 total?
Ich glaube 50 verschiedene Wörter.
Mhm.
Und auch ein anderes Buch, das eben für Leseanfänger war, da hat er eine Liste bekommen von 225 Wörtern im Englischen, die Grundschulkinder lernen müssen in den ersten 2 Jahren, und hat um diese 225 Wörter herum eine Geschichte geschrieben.
Davon habe ich gehört, aber es ging nicht nur darum, dass diese 225 Wörter drin sein müssen, sondern sie müssen so komponiert sein, dass das Buch auch spannend ist, dass die Kinder es nicht weglegen.
Genau. Aber zurück zu den Werten. Vor allem in den späteren oder in den längeren Büchern hat er sehr wohl ganz, ganz viel Wert auf Wertevermittlung gesetzt. Also zum Beispiel mit Horton hört das Who, wo es um die Kleinen geht, die genauso große Bedeutung haben wie die Großen. Oder zum Beispiel beim Lorax, dem nächsten Buch, das wir uns dann anschauen, wo es um Umweltverschmutzung geht, wo er ganz, ganz stark auf diese Wertevermittlung Wert legt.
Aber jetzt so im Vergleich zu anderen Autoren, die wir bislang besprochen hatten, wenn es um Themen geht, die für das Kind wichtig sind, damit es sich entwickelt, wie gehe ich mit Angst um oder mit Eifersucht, das hatte er nicht in seinen Geschichten. Das sind dann eher so Weltthemen, die er da bearbeitet.
Ja, ja? Und der Unterschied
fast
ist auch...
Fast schon Erwachsenenthemen eigentlich.
Zumindest auf Kinderebene transferiert, aber auch er kommt ohne diesen erhobenen Zeigefinger aus. Es ist alles mit Witz oder mit Wortwitz geschrieben, auch eben ganz, ganz ernste und traurige Geschichten wie der Lorax. Das ist eigentlich eine sehr traurige Geschichte mit einem positiven Ende, aber die Geschichte an sich ist sehr, sehr traurig. Er macht es aber eben ohne den Zeigefinger sondern mit Wortwitz. Und das hat er ja auch in seiner quasi anderen Karriere als Filmemacher gemacht. Wie wir vorher gesprochen haben, hast mich überrascht mit deinem Hintergrundwissen, dass du gewusst hast, dass er auch in Filmen mitgewirkt bzw. an Filmen mitgearbeitet hat, die Oscars gewonnen haben. Und einer dieser Filme war eine Propaganda- oder eine Aufklärungsserie für amerikanische Soldaten, die aber auch gleich angelegt hat wie seine Kinderbücher mit viel Witz und mit Spaß ohne erhobenen Zeigefinger.
Auf seine Biografie gehen wir ein bisschen näher ein nach der kurzen Pause. Ja. Und ich möchte nur sagen, der Wortwitz ist nicht nur ein Privileg in der englischen Literatur, sondern auch die Deutschen können mit Worten witzig umgehen. Vielleicht, wenn wir das als in Form eines Liedes beweisen, und zwar von Sternschnuppe, die haben da ein Kinderlied, das heißt Springt der Hirsch überm Bach.
Springt der Hirsch überm Bach, fragt sie drei Friedonne, der schöne kleine braune Brombeerblätter, blalopp von der Stau.
Ich lese, ich lese, ich höre Musik, ich höre Musik. Ich lese gute Bücher, ich höre gute Musik.
Das war Sternschnuppe mit dem Lied Springt der Hirsch über den Bach. Bayerisch natürlich. Wir haben der Schnabel gewachsen. Ist auch hier sehr viel Wortwitz vorhanden. Und um Wortwitz geht es eigentlich auch heute in der Ausgabe von Kinderbücher Musik. Und dafür haben wir den berühmtesten amerikanischen Kinderbuchautor, wahrscheinlich weltweit derjenige, der am meisten Bücher verkauft hat, Dr. Seuss. Über 600 Millionen Bücher wurden in der Zeit, als er gelebt hat, bis jetzt unter die Kinder gebracht. Wir hatten vorhin das Buch Grünes Ei mit Speck und jetzt kommen wir zum Buch Der Lorax oder Lorax auf Englisch. Und da wollen wir wieder sehen, ob die Übersetzung wirklich geklappt hat, weil das war wahrscheinlich ein Hinderungsgrund, warum er in der deutschen Szene nicht so bekannt ist oder lange nicht war, weil es nicht so einfach war, eine Übersetzung hinzukriegen, die genau diesen Wortwitz auch quasi auf den Kopf trifft. Vielleicht lese ich mal vor, wie es auf Englisch heißt im Lorax. It all started way back, such a long, long time back. Way back in the days when the grass was still green and the pond was still wet and the clouds were still clean and the song of the swarmy swans rang out in space. One morning I came to this glorious place and I first saw the trees, the truffula trees, the bright coloured tufts of the truffula trees. Mile after mile in a fresh morning breeze. And under the trees I saw brown barbalutes frisking about in their barbaloot suits. As they played in the shade and ate truffula fruits, from the rippler's pond came the comfortable sound of the humming fish humming while splashing around. Das ist ein Ausschnitt aus The Lorax von Dr. Seuss und jetzt, Eva, die deutsche Version.
Yeah. Lang, lang ist es her, noch grün war das Gras, die Wolken ganz weiß und der Teich herrlich nass. Und die Schwippschwäne sangen, der Wind trug es fort, da kam ich an diesen herrlichen Ort. Und ich sah die Bäume, die Trüffelerbäume, hier schaukelten sie auf grüner Wiese, die knallbunten Tuffs in der Morgenbrise. Im Schatten der Bäume sah ich Braunfelli-Wullis, die hüpften in ihren Braunfelli-Pullis, auf puscheligen Braunfelli-Füßen und naschten von den Trüffeler Nüssen. Vom gräuslichen Teich stieg ein wohliger Klang, wo der Summerfisch summte und planschte und sang.
Ich mag eigentlich nicht vergleichen, aber hier kommen wir nicht drum herum. Als abgesehen davon, wenn wir uns die englische Version wegdenken oder vorstellen, dass es die noch gar nie gab, gegeben hat, wie klingt für dich diese deutsche Version? Wenn du jetzt das einfach so in die Hand nimmst und liest das, denkst du, das ist ein schönes Gedicht?
Ja und nein. Also passagenweise, denke ich mir, funktioniert es sehr gut, wie zum Beispiel bei den Im Schatten der Bäume sah ich Braunfelli-Wullis, die hüpften in ihren Braunfelli-Pullis. Da passt es vom Rhythmus und von den Worten her gut zusammen, finde ich. An anderen Stellen ist es einfach holprig. Das ist einfach, weil es ganz, ganz schwierig zu übersetzen ist. Und ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, die englische Version ist am Anfang ja auch viel, viel länger und hat viel mehr Worte und viel mehr Klang in den Worten. Und das geht ein bisschen verloren beim Lorax.
Ja. Der Vergleich ist eigentlich unfair, weil die englische Sprache, ich muss sagen, beide, Englisch und Deutsch, sind sehr komplexe Sprachen, beide wunderschöne Sprachen für sich selbst. Aber sobald man sie zusammenbringt, holpert es schon. Wobei die Deutschen haben das Talent, aus Deutsch und Englisch und Denglisch zu machen. Funktioniert auch, aber hört sich schlimm an. Aber jetzt abgesehen davon, die englische Sprache, um das zu vereinfachen, ist sehr vokal betont. Ja. Die deutsche Sprache ist sehr konsonanten betont. Und das ist natürlich wie ein Apfel und ein Ei.
Absolut, ja. Also, wie gesagt, ich lese noch eine andere Stelle vor. Keine Bäume, keine Schnorche, alles passé. Meine Verwandten winkten Ade, sprangen schnell in die Autos, schon waren sie fort und verließen diesen verpesteten Ort. Und alles, was blieb im trüben Licht, war die leere Fabrik. Der Lorax und ich. Also das ist eine Stelle, wo es sehr gut funktioniert, finde ich, weil es einfach auch von den Worten her anscheinend leichter war, diesen Rhythmus zu finden. Und das zieht sich einfach durch das ganze Buch, dass es Stellen gibt, die sind wunderschön und reimen sich und da fließt es. Und an anderen Stellen wird es einfach ein bisschen holpriger.
Aber jetzt für den kleinen Leser, der das Buch in die Hand gedrückt bekommt, spielt das ja eigentlich gar keine Rolle.
Wenn es jetzt ganz kleine Kinder sind, würde ich schon auch die deutsche Version nehmen. Für ältere Kinder würde ich wahrscheinlich die englische wählen. Wenn es darum geht, auch Englisch zu lernen oder den Sprachklang zu hören, würde ich die englische nehmen, weil es einfach das Original ist, so wie bei deutschen Büchern auch, dass die deutsche Version einfach auch mehr klingt als jetzt die Übersetzung. Aber ich denke mir, es ist für mich jetzt eine sehr gelungene Übersetzung im Sinne von, dass sie ganz nah am Original ist und trotzdem auch versucht wurde, einfach diesen Rhythmus hineinzubringen.
Okay, also wenn Sie Ihrem Kind Dr. Seuss näher bringen möchten, auf Deutsch, dann sind es diese beiden Bücher, Grünes Ei mit Speck und Der Lorax, sehr zu empfehlen. Er hat ja ein ganz bewegendes Leben. Er hat ja nicht nur Kinderbücher geschrieben, Dr. Seuss, sondern er war eigentlich auch ein politischer Aktivist, kann man nicht gerade sagen, aber ein politischer Cartoonist, also hat für Zeitungen in Amerika Cartoons gezeichnet, mit politischen Themen. Er war auch Zeichner, aber das wissen wir durch seine Bücher. Autor, war in der Werbung tätig, ist aber auch ein Maler. Also er hat auch Gemälde gemalt für das erwachsene Auge. Und da gibt es in Australien sogar zwei Galerien, die seine Werke vertreten, eine in Melbourne und eine in Sydney, Dr. Seuss Gallery. Wenn Sie also Ihre Kinder mal vielleicht mitnehmen möchten, lohnt es sich vielleicht, da hinzugehen. Wie ist eigentlich sein Name entstanden? Weil sein richtiger Name ist ja Theodor Geisel. Wie kam es zu Dr. Seuss?
Also die Geschichte, die erzählt wird, ist, dass er als junger Student eine Nacht durchgezecht hat und daraufhin vom Professor oder vom Rektor der Universität gesperrt wurde, im Studentenmagazin irgendetwas zu veröffentlichen, weil es einfach quasi eine Blamage war.
Man muss sagen, das war zur Zeit der Prohibition, also als Alkohol verboten war in Amerika.
Und da hat er dann unter dem Mädchennamen seiner Mutter, Seuss, seine Arbeiten veröffentlicht. Und später, weil er für ein sehr nobles Magazin auch publiziert hat, viel, viel später, da hat er einfach den Doktor vorne hingesetzt und hat gesagt, das war die Rache an der University of Oxford, weil die ihm den Doktor nicht gegeben haben.
Ein interessanter Aspekt in seinem Leben finde ich auch, dass er selber keine Kinder hatte. Er war zwar in zweiter Ehe, seine zweite Frau hatte Kinder mit in die Ehe gebracht, die hat er dann, glaube ich, adoptiert, aber eigene Kinder hat er keine. Und er meinte immer, ich habe keine Kinder, aber ich unterhalte sie. Da kommt mir doch noch die Frage auf, worum es eigentlich geht in diesem Buch, Der Lorax.
Also wie wir gelesen haben, also es gibt diese wunderschöne Landschaft mit den Trüffelerbäumen und den vielen sehr fantasievollen Tieren, die dort leben, den Schwänen und so weiter. Und dann kommt der Einstler daher und hat eine Geschäftsidee, indem er die Bäume abholzt und daraus dann quasi Pullover und so weiter strickt. Und er wird sehr gierig, er lädt seine ganze Verwandtschaft ein, baut eine Fabrik nach der anderen, die alle die Abgase in die Luft und blasen und alles verpesten. Und der Teich, der wunderschöne Teich mit den summenden Fischen, der wird vollkommen verschlammt und verdreckt. Und immer mehr von diesen Tieren, von diesen wunderbaren Tieren ziehen weg und die Landschaft wird immer öder und es wächst nichts mehr und zum Schluss wird der letzte Trüffelerbaum gefällt, es ist nichts mehr da. Und der Lorax versucht ihn zu warnen. Also er versucht, die Stimme der Tiere zu sein und den Einzel davon abzuhalten, alles zu zerstören. Aber der ist nicht daran interessiert, dazu zu hören und ruiniert alles bis zum Schluss. Also es ist nichts mehr übrig, bis auch der Lorax verschwindet.
Auch er verschwindet.
Auch der Lorax verschwindet, das lese ich kurz vor. Der Lorax blieb stumm. Er sah mich nur an. Unendlich traurig sah der Lorax mich an. Dann zog er sich selbst am Hosenboden. Nie vergesse ich sein grimmiges Gesicht und entschwand nach oben im hohen Bogen durch ein Loch im Smog. Eine Spur gab es nicht. Also da ist dann auch der Lorax verschwunden und es bleibt nur die verfallene Fabrik übrig und Smog und Schmutz, bis quasi ein Leser, ein Junge zum Einzler kommt. Ja, das ist ja die Geschichte, die der Einzler dem Jungen erzählt über den verschwundenen Lorax. Und der Einzler hat noch einen Samen übrig und den gibt er dann dem Jungen. Der beginnt wieder die Trüffelerbäume zu pflanzen und zu hegen, weil er realisiert hat oder ihm bewusst wurde, was er getan hat und das jetzt wieder gut machen möchte. Aber er glaubt, er ist zu alt dafür, er kann das nicht. Also gibt er den Samen an den Jungen weiter, um quasi diese Landschaft, diese Natur wieder auferstehen zu lassen.
Gut, da haben wir hier das Thema Umweltschutz, also nicht nur Wortwitz, sondern auch ernstzunehmende Themen, die auch Kinder beschäftigen. Das waren also der Lorax, grünes Ei mit Speck von Dr. Seuss mit bürgerlichem Namen Theodor Geisel hier im Podcast Kinder, Bücher, Musik. Eva, danke vielmals.
Ich danke dir, Adrian.
Und wir verabschieden uns mit einem weiteren Lied von Sternschnuppe, die Kuh, die wollte ins Kino gehen. Tschüss.
Tschüss.
Von der Kuh, die wollte ins Kino gehen, in den Eier voll, da wo sie tolle Schlange steht.